Willkommen in der Gesundheitsarena, dem Podcast der KV Bayerns. Bei uns dreht sich alles um die ambulante medizinische Versorgung der Menschen im Freistaat und wie wir sie verbessern können.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, nach einer längeren Pause sind wir jetzt wieder zurück in der Gesundheitsarena. Mein Name ist Martin Eulitz und wir haben ein ganz aktuelles Thema heute, denn seit Juni gibt es eine neue gesetzliche Regelung. Der Mutterschutz bei Fehlgeburten greift inzwischen ab der 13. Schwangerschaftswoche. Warum das wichtig ist und was hinter diesem Thema eigentlich steckt, das möchte ich heute mit meinem Gast in der Gesundheitsarena besprechen und ich begrüße ganz herzlich Frau Dr. Katrin Eichhorn. Sie ist Psychotherapeutin in eigener Praxis und zugleich forscht sie zum Thema Fehl- und Totgeburten an der Universität der Bundeswehr in Neubiberg. Herzlich willkommen, Frau Eichhorn.
Hallo, Herr Eulitz. Danke für die Einladung.
Es wird heute ein schwieriges Thema, es wird ein sicher auch ergreifendes Thema werden. Ich würde Sie gern mit zwei Fragen kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Welche Station in Ihrem Leben hat Sie ganz besonders geprägt?
Da gibt es mehrere tatsächlich. Was hat mich sehr geprägt im Leben? Ich glaube, es war die Veränderung von dem Beruf, den ich vorher gemacht habe. Ich kam aus der Finanzbranche, habe ein IT-Startup mitgegründet und habe mich dann der Psychologie zugewendet und ging dann den Weg nochmal über ein Studium, Ausbildung zur Psychotherapeutin, Psychoanalytikerin. Und das war eine große Veränderung in meinem Leben und eine große positive Veränderung.
Aus der rationalen Finanzbranche in die geistige, vielleicht auch ein wenig spirituelle Welt.
Richtig, so kann man sagen. Von dem Rationalen ins Fühlen.
Und Sie haben, so merke ich schon, den Weg nie bereut.
Nie. Das war die beste Entscheidung meines Lebens und ich würde es genauso wieder machen.
Zugleich beschäftigen Sie sich ja mit einem Thema, das wirklich extrem belastend ist, wahrscheinlich für alle Beteiligten, ja auch für Sie als Therapeutin. Wie finden Sie persönlich den Ausgleich?
Ja, es ist ein belastendes Thema als Therapeutin, auch als Wissenschaftlerin, weil wir eben sehr viele Interviews führen. Wir machen sehr viel qualitative Forschung. Den Ausgleich finde ich ganz praktisch, glaube ich, dass Sie mich am Wochenende auf dem Rennrad finden. Und ansonsten ist es eine tiefe Zufriedenheit, die diese Arbeit mit sich bringt, weil es mir ein großes Anliegen ist, den Menschen, die nicht für sich selber einstehen können oder die gerade die Stimme verloren haben, denen eine Stimme zu geben.
Darauf möchte ich jetzt gleich eingehen. Menschen, die die Stimme verloren haben. Wir sprechen über Fehl- und Totgeburten. Es war, glaube ich, lange auch sowas wie ein tabuisiertes Thema. Erklären Sie uns doch bitte, was man unter Fehl- bzw. Totgeburten zu verstehen hat.
Also erstmal eine ganz praktische Einordnung. Die WHO unterscheidet zwischen einer Fehlgeburt und einer Totgeburt. Von einer Fehlgeburt spricht man, wenn die Schwangerschaft verloren geht vor der 24. Schwangerschaftswoche oder das Baby weniger als 500 Gramm wiegt. Und alles drüber ist eine Totgeburt.
Und gibt es dazu verlässliche Zahlen, um wie viele Fälle es sich handelt?
Bei Totgeburten schon, weil die werden erfasst im Statistischen Bundesamt. Das sind beispielsweise im Jahr 2022 4,3 Totgeburten pro 1000 Lebendgeburten in Deutschland. Und was die Fehlgeburten betrifft, das ist schwer zu beziffern, weil Fehlgeburten nicht dokumentiert werden. Die beste Studienlage ist in dem Lancet-Artikel von Quenby. Er sagt so ein Drittel bis ein Sechstel der Frauen, die eine Fehlgeburt einmal erleben, die werden eben statistisch nicht erfasst. Und deshalb hat man da keine so genauen Zahlen.
Welche Relevanz hat denn diese Anpassung des Mutterschutzgesetzes? Warum war es notwendig?
Ich würde sogar sagen, es war überfällig auf körperlicher Ebene, auf psychischer Ebene, aber auch auf einer gesellschaftlichen Ebene. Also körperlich haben Sie genau die gleichen Hormonumstellungen, wenn Sie Ihr Kind verlieren in der 9. Woche oder wenn Sie eine Geburt haben. Also das sind ähnliche körperliche Wiederumstellungen, die massiv sind. Und psychisch ist es so, dass es zum Beispiel nicht ein Automatismus ist, dass man sagt, je fortgeschrittener die Schwangerschaft, umso schlimmer ist es für die Frau, wenn sie den Verlust erlebt, sondern da spielen andere Faktoren vermutlich eine viel größere Rolle, beispielsweise die Stärke des Kinderwunsches. Und deshalb kann das für eine Frau sehr, sehr belastend sein, wenn sie in der 14. Woche ihr Kind verliert. Und es war an der Stelle notwendig, das mit zu berücksichtigen. Und auf einer gesellschaftlichen Ebene geht es schon darum, dass man die Mutterrolle anerkennt, also dass es eine Relevanz hat und dass man nicht so tut, als ob nur Gewebe abgeht.
Mhm. Wir hatten im Vorfeld zu dieser Episode mit einem Ehepaar gesprochen, die von der Thematik betroffen sind, Andrea und Markus Pechmann. Die beiden hatten bereits zwei Kinder und haben sich sehr auf die Geburt des dritten Kindes gefreut und haben uns erzählt über die Schwangerschaft.
Das dritte Kind war für mich so ein absolutes Herzenskind, einfach so ein Herzenswunsch und irgendwie so ein bewussterer Schritt. Also eins und zwei war irgendwie gesetzt und dann, als der Wunsch nach dem dritten Kind kam, war es tatsächlich nochmal schwieriger, schwanger zu werden, weil der Eisprung auch nicht regelmäßig war und wir kurz vor der Eizellenmessung standen und ich dann aber positiv testen durfte. Und ja, ich habe mich riesig gefreut, dass wir ohne die ganzen medizinischen Möglichkeiten dann doch noch zum dritten Kind kommen durften.
Es war alles beruflich auch kein Problem. Wir waren entsprechend gesettelt und es war alles, stand von den Vorzeichen her auf grün. Dann hat sich das allerdings so entwickelt, relativ früh, dass dann erste Blutungen aufgetreten sind.
Genau, in der 10. Woche hatte ich die erste Blutung, die war relativ klein.
Und da war schon eine relativ große Unruhe da, ne, weil es dann eben auffiel, irgendwas stimmt nicht und wir haben uns schon große Sorgen gemacht.
Ich glaube, bis zur 12. Woche habe ich tatsächlich auch kopfmäßig eher damit gerechnet, dass was passieren kann. So wie die Literatur ja im Prinzip auch immer suggeriert, bis zur 12. Woche und dann ist alles gut. Und in der 14. Woche hatte ich eine so heftige Blutung, dass ich echt dachte, jetzt ist alles vorbei, das war's. Und bin fast fluchtartig ins Krankenhaus gefahren. Und dann kam im Prinzip die Riesenerleichterung, Muttermund zu, Kind lebt, es steht alles im Moment auf positiv. Dann sind wir in der 16. Woche nochmal zum Frauenarzt und dann bestätigte sie, dass es ein kleiner Junge ist. Und dann habe ich angefangen, die Mädchensachen zu verkaufen. Und mein Vater sagte dann zwischendurch, naja, findest du es nicht ein bisschen früh, jetzt die Mädchensachen zu verkaufen? Habe ich noch zu meinem Vater so lapidar gesagt, wieso? Was soll denn jetzt noch passieren?
Und was hat es mit den 12 Wochen auf sich, dass man sagt, nach der 12. Woche ist alles gut? Ist das noch Stand der Wissenschaft heute?
Ja, schon, tatsächlich. Die Hauptursache für einen Schwangerschaftsverlust sind Chromosomenanomalien. Und die treten eben dann in den ersten 3 Monaten auf. Und wo der Körper dann auch merkt, da hat bei der Zellteilung hat irgendwas nicht gestimmt. Und dann stoßt er das eben ab als Schutzmechanismus letztendlich oder als natürlicher Prozess. Und deshalb stimmt es immer noch so, dass in den ersten 3 Monaten die größte Anzahl ist von Schwangerschaftsverlusten und das ist das risikoreichste Trimenon ist.
Wie ist denn Ihre Empfehlung? Zu welchem Zeitpunkt sollte man denn Freunde, Verwandte, Bekannte einweihen? Sollte man da diese 12-Wochen-Frist abwarten?
Meine Empfehlung ist immer die, was die Frau möchte. Wenn sie ein ganz dringendes Bedürfnis hat, das mitzuteilen, dann soll sie es machen. Und wenn sie entscheidet, dass es besser ist, das für sich zu behalten oder das halt nur in der engsten Familie oder mit ihrem Partner zu besprechen, dann ist das auch völlig in Ordnung.
Gibt es denn gewisse Risikofaktoren, die besonders auffällig da sind, sowohl was die Frau als auch was den Mann angeht?
Ja, es gibt diese Chromosomenanomalien und da ist ein Risikofaktor zum Beispiel das Alter der Frau. Also das ab 35 steigt es an und sprunghaft steigt es ab 40 an, also wo man ein ganz starkes Risiko hat. Und dann gibt es so chronische Erkrankungen, Umwelteinflüsse spielen eine Rolle. Bei Männern ist die Forschung uneindeutig. Also das Alter des Mannes wird diskutiert. Ab 50 gibt es Studien, aber die sind uneindeutig. Und dann gibt es noch Risikofaktoren wie beispielsweise Stress. Da ist man aber auch, das ist nicht so ganz klar, weil das ist oft so ein Faktor, hätte ich mich besser schonen müssen oder hätte ich einen Urlaub nicht gemacht, das kann man so eindeutig nicht beantworten. Und man kann nicht ganz klar sagen, ja, Stress führt zu einer Fehlgeburt, weil das gibt die Studienlage nicht her.
Mhm. Wir haben jetzt gehört von der Familie Pechmann, es sah bis zur 16. Woche gut aus, hat sich so entwickelt, wie man sich's gewünscht hat. Und dann kam 2 Wochen später der Schock.
Dadurch, dass wir gedacht haben, auf dem Ultraschallgerät sieht man auf jeden Fall schon einiges, habe ich die große Tochter mitgenommen, die auch total neugierig war und endlich ihren Bruder sehen wollte. Und dann schallte die Ärztin vom Bauch und schüttelte nur den Kopf. Und in dem Moment habe ich, glaube ich, gar nichts mehr gedacht oder gefühlt. Also es ist wie plötzlich in Watte gepackt zu sein. Und gleichzeitig muss man weiter funktionieren, weil ja das fast 8-jährige Kind dabei ist. Und dann bin ich von der Frauenärztin aus ins Krankenhaus gefahren, um die Diagnose bestätigen zu lassen und habe dort halt gesagt gekriegt, kommen Sie am nächsten Tag zur Einleitung. auch tote Kinder werden normal geboren. Und ich glaube, ich kann mich nur noch grob an diesen Tag erinnern, außer dass wir zwei Krankenhausbetten hatten, die zusammengeschoben waren und der BVB spielte. Das werde ich, glaube ich, in meinem Leben nicht mehr vergessen. Und wir haben die Zeit irgendwie abgesessen, würde ich sagen. Wir hatten eine tolle Hebamme an unserer Seite, die uns quasi vorher betreut hat und dann auch nach der Geburt. Und sie hat direkt gesagt, lass dir Medikamente geben. Du musst nicht noch Schmerzen haben, das Emotionale reicht. Im Nachhinein bin ich mir da tatsächlich auch nicht so ganz sicher, weil ich das noch mehr wie in Watte wahrgenommen habe und wirklich zum Teil weggeschossen war oder weggetreten.
Dieser Zustand, sich wie in Watte eingepackt zu fühlen. Ich habe vorher schon gesehen, Sie haben auch genickt dazu. Sie kennen das. Das ist wahrscheinlich etwas, was den allermeisten Frauen in so einer Situation so geht.
Ja, das ist ein psychischer Schutzmechanismus letztendlich. Man könnte es als dissoziativen Zustand beschreiben. Also dissoziativ ist ja ein Kontinuum. Also es ist mal mehr, mal weniger. Und also man muss jetzt nicht komplett, sage ich mal, sich ausklinken, aber dass letztendlich die Psyche sich so zurücknimmt und die Emotionen nicht so ganz zulässt, weil die wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt überflutend und nicht bewältigbar werden. Und deshalb kommt es genau zu solchen Gefühlszuständen.
Es kann ja auch zu Gefühlszuständen wie Scham kommen.
Zu einem späteren Zeitpunkt dann. Also der Zeitpunkt, wo die Mitteilung ist, wir finden keinen Herzschlag mehr, ist es tatsächlich eher dieses Dissoziative, dieses, es fühlt sich alles so unwirklich an, wie in Watte gepackt. Also es ist so die Emotionen werden so weggehalten. Und diese Scham und auch Schuldgefühle, die kommen dann zu einem späteren Zeitpunkt, also nachgelagert. Also dass man dann, wenn man anfängt, alles zu realisieren, wenn die Emotionen kommen, auch vielleicht die Trauer, die das Unverständnis, auch die Wut, das ist so unfair und es ist so eine Zumutung, dass ich das jetzt aushalten muss und dann kommen irgendwann diese Schamgefühle. Genau, ich kann dieses Kind nicht austragen.
Was würden Sie dann empfehlen, diese Gefühle ausleben? Was sind die Möglichkeiten, damit zurechtzukommen?
In dem Moment natürlich dem Raum zu geben. Also es darf da sein und es geht nicht darum, jetzt irgendwas zu bewerten oder funktionieren zu müssen, sondern es ist jetzt so, wie es ist. Und letztendlich eine Form von radikaler Akzeptanz und dem Raum geben. Also dass alles da sein darf. Also Scham, Schuld, auch ganz viel Wut. Also Frauen werden dann auch bei mir in der Praxis, die schimpfen dann und dass diese Wut auf das Leben und auf das Universum und wie unfair das alles ist, dass das Raum kriegt.
Mhm. Gibt es Zeiten, wo man sagt, so nach diesem Zeitverlauf sollte man wieder ins normale Leben zurückkehren oder ist das individuell total unterschiedlich?
Trauer ist so individuell wie ein Fingerabdruck. Es gibt auch diese Phasen nicht wirklich, also die zeigen sich empirisch nicht. Also es sind Denkmodelle, wo man drüber nachdenken kann, in welchen Phasen könnte jetzt so ein Trauerprozess verlaufen. Da gibt es ja ganz viele davon. Aber tatsächlich ist es wirklich was Hochindividuelles. Und solange es dauert, dauert's. Ich glaube, man sollte sich Hilfe suchen, wenn man sehr stark eingeschränkt ist in seiner Funktionalität, im Sinne von, ich kann gar nicht mehr arbeiten, ich kann die Kinder nicht mehr versorgen oder es bahnen sich Ängste an oder es ist ein depressiver Zustand dann letztendlich, dann sollte man sich Hilfe suchen. Also das heißt, ein normaler Trauerprozess, der kann gleichzeitig auch mit einer depressiven Symptomatik oder mit einer Angstsymptomatik einhergehen und um die müsste man sich wirklich professionell kümmern.
Welche Unterstützungsmöglichkeiten gäbe es dann in so einem Fall?
Also es gibt natürlich erstmal viele Anlaufstellen wie Sternenkinder oder Leere Wiege, also das sind Beratungsstellen, das ist sehr niedrigschwellig, da gibt es Selbsthilfegruppen, es gibt Beratungsgespräche, die machen eine super Arbeit. Und wenn es dann wirklich darum geht, dass man sagt, okay, ich wünsche mir eine psychotherapeutische Begleitung, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass man eine Psychotherapie, eine Psychotherapeuten, Therapeutin aufsucht. Und eine Kurzzeittherapie beispielsweise macht, was ich oft mache und was sehr erfolgreich dann ist in der Bewältigung von dem Trauerprozess. Ich würde auch dazu plädieren, dass man eher früher geht als später. Also man muss jetzt nicht erst warten, bis man jetzt eine chronifizierte Depression hat, sondern ich finde, es ist legitim, dass man sich Unterstützung bei einem Trauerprozess holt. Und dann sind es vielleicht 12 oder 24 Stunden und dann kommt man gestärkt, weil man eine Hilfe hatte, aus dem Thema wieder raus. Und das ist absolut verankert in unserem Gesundheitssystem.
Sie haben jetzt einiges gesagt zur Rolle der Frau in diesem ganzen Prozess. Lassen Sie uns mal die andere Seite, die Rolle der Männer, betrachten. Und auch dazu berichtet uns Markus Pechmann von seinen Erfahrungen.
Wir waren auf dieser Dienstreise mit der Bundeswehr, mit meinem Dezernat in Straßburg, und auf einmal klingelte dann das Telefon eines Kameraden und er reichte mich dann weiter und sagte, hier, deine Frau ist bei mir am Telefon, es scheint dringend zu sein. Ich war fassungslos, also für mich war das bei dieser Moment wirklich traumatisch, muss ich wirklich sagen. Und habe mich einfach dann erstmal hingesetzt und habe das erstmal sacken lassen. Zwischendurch habe ich dann überlegt und Telefonate geführt, und bis dann der Schwiegervater gesagt hat, pass auf, ich setze mich jetzt ins Auto und hol dich, sodass ich dann irgendwann auch nachts dann wieder bei meiner Frau war. Man muss da durch. Es hilft ja alles nichts. Man muss dieses Kind irgendwie jetzt auf natürlichen Weg ja auf die Welt bringen und weiß nicht, was einen da erwartet. Da spielte bei mir ganz stark auch ein Angstgefühl mit. Dann gleichzeitig wieder diese Rolle, du musst aber doch der starke Vater irgendwie sein oder der starke Partner für die anderen Kinder auch da sein, das erklären. Das war alles so ein absolutes Gefühlschaos. Und dann ja trotzdem in diesen Momenten die richtigen Entscheidungen zu treffen oder zumindest richtige Fragen zu stellen, wenn man das überhaupt sagen kann, in dem Moment, wo man einfach nicht darauf vorbereitet ist.
Der Satz, es hilft ja nichts, man muss da durch, ist das die typisch männliche Sichtweise?
Ja, könnte man so sagen. Es hilft ja nichts, man muss da durch. Auch dann später durch diesen Trauerprozess. Vielleicht, dass man das unterscheidet. Also die Geburt als solches wird von vielen Männern auch als sehr schlimm, als sehr schlimmes Ereignis geschildert. Also das ist genau eine Studie, die ich die letzten 1,5 Jahre dazu an der Universität geleitet habe und habe viele Interviews geführt mit betroffenen Männern. Und es waren so oft diese Statements, also es war so schlimm und ich habe mich so hilflos und so ohnmächtig gefühlt und ich konnte gar nichts machen und es war so schwer auszuhalten, diesen Schmerz und diese Trauer von meiner Frau, von meiner Partnerin. Und ich kam mir so sinnlos vor und gleichzeitig war ich so beschäftigt mit meiner eigenen Trauer. Und ich muss stark sein. Ich muss trotzdem doch jetzt die starke Position haben. Ich muss doch jetzt der sein, der sie unterstützt. Und das ist tatsächlich auch ein Problem in dem, wie Männer da dann mit ihren inneren Zuständen umgehen, dass sie sagen, es gibt so eine Doppelrolle. Ich bin der starke Partner, ich bin der starke Mann. Ich halte, sage ich mal, die Fahne aufrecht und in mir gibt's aber einen Trauerprozess. Und mit dem bleibe ich alleine. Den schiebe ich weg. Und da gibt es dann tatsächlich auch viele dysfunktionale Umgangsweisen mit diesem Trauerprozess, wie Alkoholkonsum, viel Arbeiten, viel Sport. Also man geht in so ein extreme Verhalten rein, wo man sich gut ablenken kann.
Sind denn auch Männer bei Ihnen in der Therapie?
Ich würde sagen, immer mehr, aber tatsächlich ist also 90% oder 95% derer, die sich bei mir Hilfe und Unterstützung suchen, sind Frauen. Und aber auch Paare. Also weil das ist vielleicht sogar noch einer der entscheidendsten Faktoren, wenn es darum geht, das Ereignis zu verarbeiten, ist Paartherapie auch, zeigt sich in Studien, eine gute Unterstützung, um letztendlich so einen Trauerprozess auch so ein bisschen zu synchronisieren im Sinne von, ich verstehe dich, wie es dir da geht und wir verlieren uns da nicht, das kommt nicht zu einem Entfremden.
Ein interessantes Thema, das wir nachher nochmal vertieft aufgreifen werden. Jetzt wollen wir allerdings hören, wie es bei der Familie Pechmann weitergegangen ist.
Wir haben ihn dann hier in Köln aus dem Krankenhaus geholt. Und ich muss sagen, so schlimm diese Fahrt eigentlich war, so schön war sie aber auch. Für mich fühlte es sich so ein bisschen an wie Familienfahrt. Mama, Papa und das noch frisch geborene Baby, auch wenn das natürlich nicht der Maxi-Cosi war, aber trotzdem war irgendwie so eine friedliche Ruhe in dem Auto. Und die Beisetzung selber war mit zu zweit. Und als das Grab dann geschlossen war, ist noch ein bisschen was an Familie dazu gekommen. Und haben dann mit allen zusammen noch Luftballons steigen lassen, die wir mit seinem Namen beschriftet hatten. Und ein Luftballon hat sich noch so in den Bäumen verfangen, wo ich gedacht habe, siehst du, du willst eigentlich gar nicht gehen.
Eine sehr bewegende Schilderung und ich glaube, die Frage, ob so eine Beerdigung sinnvoll wichtig ist, die erübrigt sich von selbst, oder?
Tatsächlich kann man sie gar nicht so einfach beantworten, wenn es um die wissenschaftliche Evidenz geht. Also da ist es leider auch uneindeutig. Also sind Abschiedsrituale hilfreich? Ich glaube im Großteil schon, jetzt auch aus meiner Erfahrung. Also ich mache die Erfahrung sehr oft, dass Beerdigungen und eben ja Abschiedsrituale als hilfreich wahrgenommen werden. Es gibt aber auch eine andere Seite tatsächlich, dass sich dann in der Studienlage widerspiegelt, dass manche das nicht wollen. Die wollen das innerlich irgendwie verarbeiten oder vielleicht am besten so schnell wie möglich vergessen.
Und da gibt es kein Gut oder Falsch, nehme ich an.
Es gibt kein Gut oder Falsch, es gibt kein Falsch oder Richtig. Es gibt den Weg, der für denjenigen und für das Paar, für die Mutter, für den Vater der richtige ist.
Also ist es auch gar nicht gesagt, dass man einen dringenden Platz braucht, wo man sich erinnert, wenn man sagt, ich behalte dieses Kind in mir, in Gedanken. Das ist auch eine Lösung, mit der man gut zurechtkommen kann.
Ja, das ist auch eine Lösung. Oder es gibt die Möglichkeit, manche tragen ein Schmuckstück. Also das ist total individuell. Und da sollte man auch nicht jemandem was aufdrängen. Also man muss sich vorstellen, man kommt aus einem totalen Kontrollverlust raus. Und dann geht es schon darum, dass man selbstbestimmt mit seiner Trauer umgeht. Also man kann Angebote machen, sagen, das wäre eine Möglichkeit. Können Sie sich das vorstellen? Passt das für Sie? Und dann dürfen diejenigen selber entscheiden, ob das passend ist.
Wer macht die Angebote? An wen wendet man sich denn dann?
Naja, zum Beispiel in den Beratungsstellen, die sind da total gut drin und ich mache das in der Therapie auch. Ich gebe dann schon mal so eine Idee, braucht es vielleicht einen Brief oder haben Sie eine Idee, wie Sie das Kind nochmal irgendwie besser verabschieden können oder wo braucht es da irgendwie so ein inneres Ritual? Und ich höre da schon auch immer wieder so, nee, das ist überhaupt nicht meins. Tatsächlich auch oft wollen Frauen erzählen, wie war die Geburt ganz genau, einfach das jemandem mal erzählen zu können, wie habe ich mich da gefühlt. Und dann gibt's aber auch Frauen, die sagen, ja, das ist eine ganz gute Idee und dann entwickeln die Idee für sich weiter und gehen dann ihren Weg.
Jetzt hatten Sie vorher schon die besondere Herausforderung angesprochen, nach einer solchen Fehl- oder auch Totgeburt als Paar sich wiederzufinden, weiterzufinden, zusammenzubleiben. Auch hier hören wir nochmal Familie Pechmann, was die beiden getan haben, um als Paar weiterhin zusammenzubleiben.
Unser Glück und unser Pech zugleich waren, dass wir zwei große Kinder hatten, sodass wir funktionieren mussten und morgens aufgestanden sind und unseren Alltag gemacht haben. Und zugleich blieb da aber auch keine Zeit für uns zu zweit einfach mal zu trauern.
Und gleichzeitig war das aber auch eine ganz große Gefahr, weil einfach dann ich gemerkt habe, ich traue ganz anders, kann für mich selber damit anders umgehen. Das hat Beziehungen dann doch wieder enorm stabilisiert.
Auch da gibt es, glaube ich, nur zwei Wege. Gestärkt hervorgehen oder tatsächlich getrennt auseinandergehen.
Wie kann man ein solches Erlebnis, was die ganze Familie ja betroffen hat, wie wir gehört haben, wie kann man das gemeinsam verarbeiten?
Es ist eine echt große Aufgabe tatsächlich. Da gibt es keinen goldenen Weg oder ein Buch, wo alles drinsteht. Ich glaube, es ist wirklich so ein Schritt für Schritt durch diesen Prozess durchgehen. Das ist eine schwere Aufgabe. Und sich, klar, wie kann man das machen? Man kann sich Unterstützung holen, jeder für sich alleine oder eben mit Paartherapie.
Es müssen beide Seiten ja, also beide Seiten heißt Männer, Frauen, dann in der Situation wahrscheinlich auch einen Teil vom anderen übernehmen und mitdenken und mitfühlen. Wie äußert sich das in der Praxis?
Also in der Praxis kommen oft Paare tatsächlich nach vielen Jahren nach dem Ereignis, wo dann die Konflikte nochmal aufflammen. Oft auch in der Lebensmitte. Also das ist dann in der Phase, wo die Frau zum Beispiel dann in den Wechseljahren ist und dann kommen nochmal solche Themen hoch. Und dann kommen letztendlich diese, du warst damals nicht für mich da, oder dann wirft man sich's dann so vor. Also ich glaube, das ist sowas wie, man fängt das erste Mal an zu bilanzieren, was war jetzt in meinem Leben und was kommt noch und was habe ich erlebt und dann kommen solche Themen wieder hoch. Und das ist tatsächlich einer der häufigsten Fälle, die ich dann habe. Und da geht's eher darum, dass das nochmal gesehen wird. Also da geht's nochmal darum, wie ging's mir? Wie ging's mir als Frau? Was habe ich erlebt? Wie habe ich dich erlebt als mein Partner? Und ein wichtiger Schritt wäre, dass sich auch der Partner, also der Mann in dem Fall, zeigt und nicht dasteht und verstummt, sondern auch letztendlich Zugang zu seinen Emotionen kriegt, zu seiner Hilflosigkeit, zu seinen Ängsten, zu seiner Ohnmacht, zu seiner Einsamkeit wahrscheinlich auch. Und wenn da sich gegenseitig zugehört wird und dann entsteht ein Raum, dass man nochmal gemeinsam was verstehen kann und dass man sich nochmal neu annähern kann und sich auf einer anderen Ebene nochmal neu finden kann.
Das klingt jetzt sehr gut, so wie Sie das beschreiben. Auf der anderen Seite kann ich mir als Mann durchaus auch die Position vorstellen, dass man sagt, ich arbeite ja, ich sorge für die Kinder, die schon da sind, ich sorge für dich als meine Frau, ich halte alles am Laufen praktisch, ich habe ja gar keine Zeit, ständig zu trauern.
Ja, das gibt's auch. Und tatsächlich gehen Männer eher in so eine Funktionalität, genau das, was Sie beschreiben. Das ist ja auch ein total sinnvoller Coping-Mechanismus, das muss man ja mal sagen. Es gibt Struktur, es gibt auch Selbstwirksamkeit und trotzdem kommt es dann eben zu so einem Entfremdungsprozess. Also das ist das, die Frau ist vielleicht noch nicht so weit. Also manchmal gibt es auch umgekehrt, habe ich auch schon erlebt, also dass wir jetzt nicht zu sehr in Klischees denken. Aber häufig ist der Fall schon so, dass eine Frau aus diesem Trauerprozess irgendwie nicht so richtig rauskommt im Sinne von, ich möchte jetzt wieder auch nach vorne leben und in die Zukunft schauen und es klappt irgendwie nicht. Und dass es da dann eben ja zu Konflikten kommt, die sich dann irgendwann chronifizieren und zu Entfremdungsgefühlen. Also auch dieses Gefühl, ich fühle mich von dir nicht gesehen, wechselseitig. Und das wirft man sich gegenseitig vor.
Die Sicht dieser Frauen, das passt ja eigentlich zu unserem Eingangsstatement mit dem Mutterschutz ab der 12. Woche. Denn das bedeutet ja nicht, dass jede Frau dann in so einem Fall auch nicht zur Arbeit gehen darf. Sie kann es nur selber entscheiden.
Das war uns als Psychologen immer sehr wichtig, dass es ein freiwilliger Mutterschutz ist, weil es tatsächlich so ist, dass man darüber eine Struktur kriegt, man kriegt wieder eine Selbstwirksamkeit und man möchte sich vielleicht auch gar nicht offenbaren bei den Kollegen. Also vielleicht hat man das eben noch nicht mitgeteilt, dass man schwanger ist. Und wenn man halt einen Mutterschutz nimmt, dann wird es öffentlich, obwohl man das vielleicht gar nicht möchte.
Was können Sie den Paaren mitgeben, die in so einer Situation sind? Vielleicht auch den Paaren, die jetzt in der Schwangerschaft sind und vielleicht sogar sich ein wenig Sorgen machen?
Also eine neue Schwangerschaft nach einem Schwangerschaftsverlust beispielsweise, das ist wirklich so ein Drahtseilakt zwischen Hoffen und Angst. Also sind immer beide Emotionen da. Habe ich übrigens auch einige in meiner Praxis. Und es ist tatsächlich so, dass wir in der Psychotherapie so damit umgehen, es ist beides da. Und es ist beides in Ordnung, es hat beides seine Berechtigung und sich immer wieder aber dann davon zu distanzieren, was leichter ist, wenn man es zulässt erstmal. Und auch das als Paar, also dass man vielleicht mal der eine mehr die Hoffnung hält und mal der andere mehr die Angst spüren darf und umgekehrt. Und dass man gemeinsam auch durch diesen Prozess durchgeht.
Eine Frage, die ich noch aus dem Bereich unserer sonstigen medizinischen Themen auch immer dabei habe, ist, wie sehen Sie Selbsthilfegruppen in diesem Umfeld?
Die haben eine hohe Wirksamkeit, also rein auf wissenschaftlicher Evidenz. Das hilft sehr gut, also im Mittel. Im Einzelfall ist es tatsächlich so, dass sich Frauen da tatsächlich wiederfinden und dass die das als sehr hilfreich finden. Und es gibt eben Frauen, die sagen, nee, ich kann mir dann nicht auch noch die Geschichten von anderen Frauen anhören. Das geht gar nicht. Also auch das ist wieder sehr individuell. Männer, was das betrifft, die haben einen Sonderfall. Man bietet ja auch immer wieder Selbsthilfegruppen an für Männer und irgendwie kommen die nicht. Und da habe ich nämlich eine interessante Unterhaltung mit einer Kollegin geführt und da meinte sie so, ja, und dann haben wir mal Fußballgruppen angeboten und plötzlich waren die Männer da. Und als ich einen Mann interviewt habe in meiner Forschungsgruppe, hat so was Ähnliches gesagt und habe gesagt, wieso eigentlich? Und da meinte er so, wissen Sie, das mit diesem Stuhlkreis und Reden, das ist irgendwie so gar nicht meins. Aber wenn wir gemeinsam kicken und irgendwie weiß ich, denen geht's genauso wie mir, dann passt es voll.
Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, wie man ein solches Ereignis verarbeiten kann. Wichtig ist es, dass man als Paar gemeinsam weiter agiert und einen gemeinsamen Weg findet. Und die Pechmanns haben dies getan.
Es ist halt eine Extremsituation und Extremsituationen zeigen immer Gutes und Schlechtes in Beziehungen. Ich glaube, dass das was ist, was man sich am Anfang überhaupt nicht vorstellen kann, dass man irgendwann wieder glücklich wird. Aber jetzt mit der heutigen Sicht können wir zum Glück sagen, man überlebt das, auch wenn es schwer ist zu überleben. Aber man wird auch wieder glücklich, anders glücklich. Und ich glaube auch, dass man anders auf das Leben blickt und andere Dinge wertschätzen lernt. Aber ich glaube, dass diese Kinder, diese Seelen, die nur kurz vorbeischauen, ganz viel Tiefe in das Leben bringen und große Lehrmeister sind. Aber nichtsdestotrotz ist er hier auch nach den 8 Jahren oder 8,5 Jahren, die er jetzt verstorben ist, immer wieder präsent und immer wieder und auch gerade die beiden Kleinen immer mal wieder sagen, ach, wenn der jetzt mit uns Fahrrad fahren könnte oder wenn ein Regenbogen hier steht, dann ist total klar, der Florian malt gerade für uns. Ja, deswegen bin ich dem Florian tatsächlich auch dankbar für das, was er hinterlassen hat.
Es ist ja sehr versöhnlich zu hören, dass der kleine Florian Spuren in der Familie hinterlassen hat und in der Erinnerung natürlich immer weiter ein Teil der Familie Pechmann sein wird. Wir bedanken uns ganz herzlich beim Ehepaar Pechmann, dass sie uns so offen und so umfassend ihre Geschichte erzählt haben. Und an Sie, Frau Eichhorn, möchte ich noch eine letzte Frage stellen. Wir haben intensiv jetzt über die Betroffenen, direkt Betroffenen gesprochen, auch über die direkten Familien. Aber jetzt gibt es ja auch ein Umfeld, Freunde, Bekannte und so weiter. Wie würden Sie denn empfehlen, sollten solche Freunde, die sowas erfahren von solch einem tragischen Ereignis, wie sollten die damit umgehen?
Das ist eine sehr gute Frage. Das Umfeld reagiert häufig damit, dass man so schnell mal Ratschläge verteilt oder dass man auch versucht zu beruhigen. Das wird schon wieder oder dann wirst du halt jetzt wieder ganz schnell schwanger oder irgend sowas in der Richtung. Und das ist eher nicht so hilfreich, sondern hilfreich ist tatsächlich erstmal zu fragen, was brauchst du denn eigentlich? Soll ich dir zuhören? Magst du drüber reden? Und dann einen Raum zur Verfügung zu stellen, einen Raum, wo die ganzen Emotionen und diese Geschichte, die die Frau erlebt hat, Platz kriegt. Also Resonanz. Trauer braucht einen Raum und keine Ratschläge.
Liebe Frau Dr. Eichhorn, ich fand, das war ein wunderbares Schlusswort für diese Folge heute. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie bei mir zu Gast waren in der Gesundheitsarena.
Sehr gerne, Herr Orlitz, und danke für die Einladung.
Und Ihnen allen vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns das nächste Mal in einem Monat wieder, dann Anfang August, wenn es bei uns um das Thema Männergesundheit gehen wird. Bis dahin Ihnen alles Gute.
Das war die Gesundheitsarena, eine Produktion der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns. Moderation: Martin Eulitz. Redaktion und Technik: Sandra Greißel, Angela Kieser, Marion Munke, Florian Schaller. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.